Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Es war zu erwarten, dass im Vorfeld der US-Wahlen die Desinformation im Netz zunimmt. Angebliche Taylor Swift-Fans zum Beispiel, die Werbung für Donald Trump machen, um die Millionen anderen Swifties auch zu überzeugen, hat sich aber als Fake herausgestellt. Donald Trump tut so, als sei nichts gewesen, Profi halt. In Deutschland sind es derzeit vermehrt die Pro-Russland-Postings bei X mit Statements angeblich besorgter Bürger, die Angst vor zu hohen Strompreisen haben zum Beispiel. Und Glaubwürdigkeit erhalten solche Postings, indem sie per Link auf die Seiten großer Medien weiterleiten, scheinbar zumindest. Unser erstes Thema. Spiegel.de, Welt, Süddeutsche Zeitung. Auf den Seiten dieser etablierten Medien wird dann weiter geschimpft auf die Ampel und die Bundesregierung. Das Problem ist, diese Seiten sehen so aus wie die großer Medien, aber auch die sind gefälscht. Doppelgänger heißt diese gut koordinierte Kampagne und deren Hintergründe wurden nun ausgewertet von Experten der Datenanalyseplattform CEMAS. Die haben in einer großen Recherche die Hintergründe dieser Postings beleuchtet. Lea Frühwirth gehört dort zum Rechercheteam und ich habe sie vor der Sendung gefragt, wer oder was genau hinter Doppelgänger steckt.
Doppelgänger ist eine pro-russische Desinformationskampagne, die schon seit 2022 beobachtet wird und auch immer wieder dokumentiert wurde. Ganz klassisch werden dort eben gefälschte Medienseiten angelegt, aber auch eigene vermeintliche Nachrichtenportale. Und davon werden dann Artikel in sozialen Medien verbreitet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dann rauszufinden, wo kommt das denn her? Dadurch, dass Domains im Einsatz sind, kann man beispielsweise über technische Aspekte dann zuordnen, dass russische Akteure in dem Fall dahinter stecken.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie haben Sie da recherchiert, beziehungsweise wie haben Sie verifiziert, dass die Spuren dann nach Russland führen?
Dadurch, dass wir hier jetzt quasi eine neue Aktivität einer schon länger bestehenden und schon mehrfach attribuierten Kampagne dokumentiert haben, konnten wir da auf der Arbeit von vorhergehenden Forschungen aufbauen. Es ist so, dass wir hier vor allem zwei saliente Muster drin haben, die bereits zugeordnet worden sind. Einmal ist es so, dass das Erscheinungsbild der Posts auf X, eins ist, dass beispielsweise zuletzt vom Auswärtigen Amt im Juni der Kampagne zugeordnet wurde. Und zum anderen ist es so, dass das Weiterleitungsmuster, das hinter den geposteten Links steckt und die Domains, wo man am Ende rauskommt, auch von anderen Organisationen technisch bereits schon zugeordnet worden sind.
Von was für einem Ausmaß sprechen wir hier?
Also insgesamt haben wir über 1300 Beiträge in 6 Sprachen gefunden. Das ist jetzt schon nicht wenig. Dazu kommt, dass diese über 1300 Originalbeiträge, wie wir sie dann nennen, jeweils auch noch sehr stark verbreitet wurden. Das gehört auch zum Muster. Also typischerweise hat man dann einen Account, der einen Beitrag postet und der wird dann so 1300 Mal weitergeteilt. Das heißt, da wird ganz gezielt noch amplifiziert, um eben doch eine authentische Zielgruppe zu erreichen. Wir haben Inhalte im Juni gefunden auf Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch, Polnisch und Ukrainisch. Das heißt, wir haben auch eigentlich eine internationale Kampagne, denn der englische Datensatz ist nicht auf Großbritannien gemünzt inhaltlich, sondern auf die Vereinigten Staaten.
Vielleicht nochmal, um ein Beispiel zu nennen. Ich hatte eben schon das Beispiel, ja, da wird dann geschimpft auf die deutsche Politik, beziehungsweise es sind besorgte Inhalte, dass die Strompreise steigen. Vielleicht nennen Sie noch ein, zwei Beispiele. Was sind das so für Themen, die da abgehandelt werden?
Also im deutschen Datensatz ist es überwiegend gegen die Regierung gewendet. Also es kombinieren sich in der Regel verschiedene Themen. Also so eine typische Aussage wäre, wir haben in Deutschland das und das große Problem, aber die PolitikerInnen ignorieren uns, weil die geben das Geld lieber an die Ukraine. Das ist jetzt paraphrasiert, aber das ist so ein Muster, das sich ganz oft zeigt. Und da wird ein falsches Dilemma aufgemacht, indem man eben vermittelt, wenn die deutsche Regierung der Ukraine, die von Russland angegriffen wird, hilft, dann bedeutet das für die deutsche Bevölkerung ganz empfindliche Einbußen an Grundbedürfnissen, ob es jetzt um Wärme geht, um Strom, um Inflation oder um den eigenen Job. Und damit möchte man allem Anschein nach erreichen, dass dann jemand natürlich sagt, ja okay, aber wenn es bei mir an die Substanz geht, dann müssen wir das wohl lassen mit der Unterstützung.
Um das nochmal zu verstehen, da wird auf X ein bisschen vorgepostet und dann gibt es per Link eine Weiterleitung auf eine falsche Nachrichtenseite, die suggeriert, man sei jetzt zum Beispiel beim Spiegel oder bei der Süddeutschen Zeitung, oder?
Genau. Das Auswärtige Amt hat im Juni dazu auch festgestellt, dass das wohl technische Kopien der Seiten sind. Deshalb sehen diese gefälschten Seiten auch wirklich täuschend echt aus. Und da wird eben direkt auf solche Links weitergeleitet. Allerdings schaut man unterwegs dann auch, ist die Person, die da klickt, denn eigentlich Teil meiner Zielgruppe? Mhm. Das wird in der Regel eingeordnet als, naja, man weiß schon, dass Forschende da dran sind und uns die Operation gerne abdrehen würden. Und dann versucht man eben, ja, die Angriffsfläche zu verringern. Auch das ist etwas, was da schon länger beobachtet werden kann.
Man weiß schon, dass man quasi unter Beobachtung steht bei diesen Netzwerken. Das heißt, die sind da vorbereitet und auch die Richtlinien von X, wo diese Postings erscheinen, die untersagen ja eigentlich koordinierte Manipulationskampagnen. Wie reagiert denn X darauf?
Also einer unserer Kernpunkte ist schon zu sagen, wenn es uns von extern in der Lage, also wenn wir von extern betrachtet in der Lage sind, diese Aktivität rein auf strukturellen Aspekten der Kampagne basierend aufzudecken, was der Fall war, dann sollte das für die Plattform mit dem internen Datenzugriff, der natürlich viel größer ist, allemal möglich sein. Und allem Anschein nach passiert das zumindest nicht ausreichend, denn sonst wäre das Endergebnis nicht das, dass diese Dinge überhaupt öffentlich noch abrufbar sind. Wir haben Mitte Juli den Datensatz, den wir zu dem Zeitpunkt schon hatten, auch an X gemeldet. Also wir hatten Mitte Juli 1236 Postings, den haben wir später für den Report nochmal erweitert. Aber zu dem Zeitpunkt der Meldung an X waren davon noch 623 online. Und bei einer erneuten Prüfung am 23. August war davon dann noch 622 online. Einer war suspendiert worden. Da muss man sagen, da müsste eigentlich mehr passieren, gerade vor dem Hintergrund dessen, dass die EU-Kommission vor dem Hintergrund des Digital Services Act, also der Regulierungsgesetzgebung, natürlich auch schon sehr genau hinschaut, ob X aktuell compliant ist zu den Vorgaben.
Das heißt, die EU-Kommission müsste und wird möglicherweise da auch noch erhöht Druck ausüben. Die Untersuchung ist da im Gange. Vielleicht noch mal ganz zum Abschluss als Service-Charakter. Wie erkenne ich als Nutzerin oder Nutzer denn, dass ich dann auf so einer Fake-Spiegel- oder Fake-Süddeutschen Seite gelandet bin?
Bei den Spiegelseiten ist es zum Beispiel so, dass die dann alle denselben Datumsstempel und denselben Autoren haben. Das ist dann die Quelle, wo es quasi kopiert wurde. Das auffälligste Erkennungszeichen ist der Domain-Titel selbst, also das, was Sie in der Adresszeile Ihres Browsers sehen, wenn da nicht spiegel.de in dem Fall steht, sondern spiegel.ltd zum Beispiel. Das ist eine bekannte Doppelgängerkopie. Daran kann man das erkennen. Das Schwierige ist allerdings auch, wenn man auf so einem Artikel gelandet ist, gibt es eine weitere Ebene, wo eben die Angriffsfläche verhindert wird. Denn wenn ich von dem Artikel dann auf die Hauptseite gehe, dann wird auch tatsächlich auf die normale Spiegelseite zurückgelinkt. Das heißt, auch daran würde ich jetzt nicht erkennen, dass ich auf einer Kopie gelandet bin. Das Wichtigste ist wirklich zu schauen, wo kommt der Link her, wie sieht der Frontlink in seinem Format auch aus und im Zweifelsfall separat nochmal einen neuen Tab aufmachen, in dem Fall auf spiegel.de schauen, mal schauen, ob man den Artikel dort findet, denn wenn der erste eine Kopie ist, dann ist er natürlich auf der richtigen Domain nicht abrufbar.
Expertin der Datenanalyseplattform CEMAS haben die russische Desinformationskampagne Doppelgänger unter die Lupe genommen. Mit Lea Frühwirth vom CEMAS-Team habe ich drüber gesprochen, hier im Deutschlandfunk. Wir gehen zurück ins Jahr 2020, als die Pandemie weltweit gewütet hat, als noch nicht klar war, wie gefährlich das Coronavirus wirklich ist, wie schnell es sich überträgt, wie schwer die Krankheitsverläufe sein würden, je nachdem, wer sich infiziert. Damals haben insbesondere die chinesischen Behörden, man muss sagen, freigedreht. Vielleicht erinnern Sie sich, ganze Städte wurden komplett abgeriegelt, mit wochenlangen Verboten, die eigene Wohnung zu verlassen. Hier in Deutschland haben wir von diesen Umständen unter anderem durch heimlich aufgenommene Videos erfahren, die Journalisten und Aktivistinnen in den Städten aufgenommen haben. Zum Beispiel die Journalistin Zhan Zhan, die in Wuhan die überfüllten Krankenhäuser dokumentiert hat oder die Willkür der Polizei. Am 14. Mai 2020 ist sie verhaftet worden und saß 4 Jahre lang im Gefängnis. Dann kam sie frei, aber nun ist sie wieder verschwunden. Benjamin Eisel berichtet.
Zhang Jian befinde sich in Shanghai in Polizeigewahrsam, ist auf der chinesischsprachigen Website Weiquanwang zu lesen, einem Blog, der sich für Menschenrechte einsetzt. Reporter ohne Grenzen zeigte sich besorgt. Die nichtstaatliche Organisation forderte die chinesische Staats- und Parteiführung auf, Zhang Jian umgehend freizulassen. Die Juristin soll Ende August von der Polizei festgenommen worden sein, als sie in ihre Heimatstadt im Nordwesten Chinas reisen wollte. Seitdem sei sie nicht mehr erreichbar. Ihre Social-Media-Profile hat sie nicht mehr aktualisiert. Offizielle Informationen zu ihrem Verbleib sind nicht zu bekommen. Die Polizei in Shanghai wies Anfragen der ARD ab. Zhang Jian war erst im Mai nach 4 Jahren aus dem Gefängnis freigekommen. Sie hatte zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 mit selbst gefilmten Videos aus Wuhan berichtet. Die Stadt wurde damals komplett abgeriegelt, Menschen durften wochenlang nicht ihre Wohnungen verlassen. Die Berichterstattung in den staatlich kontrollierten chinesischen Medien hat dies völlig unkritisch begleitet. Dass Zhang Jian ohne Erlaubnis ihre Beobachtungen veröffentlichte, war aus Sicht der chinesischen Behörden illegal. Deswegen wurde sie im Mai 2020 festgenommen und ein halbes Jahr später zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt, in einem Prozess, der weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Die Begründung, sie habe Streit gesucht und Aufruhr verursacht. Zwischenzeitlich gab es große Sorgen um den Gesundheitszustand der heute 41-Jährigen.
Die chinesische Bürgerjournalistin Zhang Jian sitzt offenbar wieder im Gefängnis. Benjamin Eisel mit den Infos dazu. Medias Res ist hier. Was Politiker und Tech-Unternehmen gemeinsam haben, ist ihre Worthülsigkeit in Interviews. Konnten wir uns in der Politik letztes Wochenende nach den Wahlen wieder von überzeugen. Tech-Unternehmen glänzen durchs Nichtssagen mit vielen Worten gern in Antworten auf Presseanfragen, die es immer häufiger zwar gibt. Man möchte ja den Ruf haben, immer in Kontakt zu bleiben mit den Medien, aber diese Antworten erschöpfen sich immer häufiger in vorgefertigten Satzstanzen. PR-Agenturen sorgen dafür, dass zwar wertig und inhaltlich es klingt, aber es dann doch eben nicht ist. Verbunden kommen solche Antworten immer öfter mit dem Hinweis, bitte doch nicht zitiert zu werden, und Namen der Pressesprecherinnen und Sprecher dürfen auch nicht genannt werden. Wovor genau haben diese Tech-Giganten eigentlich da Angst im Umgang mit der Presse? Hagen Terschüren ist dieser Frage nachgegangen.
Wenn in einem Artikel zitiert wird, dient das vor allem auch der Transparenz. Denn je nachvollziehbarer es ist, wie ein Text entstanden ist, umso leichter ist es für den Leser und die Leserin, einem Bericht zu vertrauen. Problematisch wird es dann, wenn eine Branche, über die man berichten will, diese Transparenz erschwert. Das ist in der Tech-Industrie häufig der Fall. Doch nicht nur das Schreiben, auch das Sprechen über diese Branche sei nicht immer einfach und kann PressesprecherInnen in unangenehme Situationen führen, meint Elke Kronewald, Vorsitzende des Deutschen PR-Rates und Professorin für Public Relations an der Uni Kiel.
Das kann zum einen natürlich daran liegen, dass man es halt in der Tech-Branche mit einer sehr schnelllebigen Branche zu tun hat, wo sehr viel sich verändert, sehr schnell, wo man selber Dinge gesagt hat, die einem irgendwie schon 2 Wochen später unangenehm sind, weil die Realität schon eine andere ist.
Eins der Unternehmen, das in Mails oft darum bittet, nicht direkt zitiert zu werden, ist Google. Für Ralf Bremer, der bei Google in Deutschland für die politische PR zuständig ist, gibt es dafür gute Gründe.
Es gibt viele sensible Fälle, die wir behandeln, zum Beispiel wenn es um YouTube geht, wenn es um kontroverse Inhalte geht, wenn es zum Beispiel um Hassrede geht, um Trolle, um Inhalte, die mir möglicherweise von der Plattform entfernen oder nicht. Das sind Fälle, wo wir aus guten Gründen, glaube ich, darum bitten, erstmal den Kontext erklären zu können, nicht damit zitiert zu werden.
In Pressemitteilungen und Newslettern eines Unternehmens sind oft explizit Kontaktdaten angegeben. Diese Personen können also unmittelbar angeschrieben werden. Dadurch können diese Personen aber auch Attacken und Hass im Netz ausgesetzt werden. Eins der prominentesten Beispiele dafür war das sogenannte Gamergate, eine Belästigungskampagne, die sich vor allem gegen Frauen richtete. Dabei wurden auch private Daten von Angestellten der Gaming-Branche, aber auch JournalistInnen ins Netz gestellt, was Gewalt und Todesdrohungen zur Folge hatte. Gleichzeitig, so Bremer, passiere es aber eher selten, dass Informationen im Hintergrund und mit Bitte auf Anonymität herausgegeben würden. Der Normalfall sei, dass Antworten auf Presseanfragen zitierbar und mit Namen versehen seien. Ein anderes Problem in der Kommunikation: oft entsteht gar kein wirklicher Dialog zwischen Unternehmen und Presse. Per Mail kommunizieren JournalistInnen mit ausgelagerten PR-Agenturen, die sich selbst erst Informationen einholen müssen. Das habe oft auch personelle Gründe auf Unternehmensseite, sagt Google-Sprecher Bremer.
Es wäre natürlich wünschenswert, wenn man jetzt wirklich Ihnen und anderen Kolleginnen jederzeit zu jedem Thema einen Gesprächspartner vermitteln könnte. Aber das ist angesichts der Menge an Themen und auch Ereignissen und Anfragen schlichtweg nicht möglich.
Bei leicht zu vermittelnden Themen wie der Berichterstattung über neue Funktionen bei YouTube oder dem Start eines neuen Google-Telefons ist es nicht so wichtig, wenn der Pressekontakt von Journalisten eine PR-Agentur ist. Doch gerade bei aktuellen Themen ist es essentiell, direkte AnsprechpartnerInnen bei den Unternehmen zu haben. Wenn zum Beispiel ein Terroranschlag wie in Solingen passiert, müssen zeitnah genaue Informationen bereitstehen, wie Plattformen auf die damit einhergehende Desinformation und Hassrede reagieren. Denn der Zeitdruck, unter dem viele Medien stehen, lässt oft nur sehr kurze Fristen für Antworten zu. Wenn diese aber erst von einer PR-Agentur aus den USA eingeholt werden müssen, geht wertvolle Zeit verloren. Hier wäre es wichtig, sofort Leute am Telefon zu haben. Der schnelle Kontakt ist jedoch nicht nur auf Unternehmensseite manchmal schwierig, wie zum Beispiel PR-Professorin Elke Kronewald beobachtet, sondern hier gibt es ein Generationenproblem, auch in den Medien. Gerade jüngere Menschen würden Dinge lieber per E-Mail klären, statt zum Hörer zu greifen. Und gerade ein Anruf könnte oft helfen, einen direkten Kontakt aufzubauen und in einen Dialog zu kommen. Denn gerade im direkten Gespräch ist es oft leichter, komplexe Themen zu vermitteln und direkt nachzufragen. Auch Google-Pressesprecher Ralf Bremer beobachtet:
Ich werde nicht so oft angerufen. Also ich meine, mein Telefon ist da. Ob ich dann immer auch direkt helfen kann und auch ein Interview geben kann, ist dann natürlich nochmal eine andere Frage. Aber ich bin manchmal überrascht, dass selbst bei Ereignissen, wo ich damit rechnen würde, dass mein Telefon gar nicht mehr stillsteht, das nicht der Fall ist.
Woran ein Telefon jedoch nichts ändert: die Menge der Anfragen wird dadurch nicht schrumpfen. Auch viele Entscheidungen werden Tech-Unternehmen weiter in den USA treffen. Vielleicht wäre die bessere Antwort also, dass die Firmen ihre Milliarden in mehr Personal stecken, das direkt mit der Presse redet, statt in externe PR-Firmen, die im Zweifel selbst immer erst eine Antwort einholen müssen.
Tja, schwierig, diese Kommunikation mit Tech-Unternehmen. Nicht nur, wenn man in der Hotline-Warteschleife hängt. Auch Medien haben da Probleme, insbesondere mit den zwischengeschalteten PR-Agenturen. Hagen Terschüren berichtete. Was in den USA boomt, das boomt über kurz oder lang auch in Deutschland. Der Rock'n'Roll, Fast Food, Social Media, Baggy Pants, Rechtspopulismus. Moment, stimmt das? Rechtspopulismus? Den modernen, despotischen Rechtspopulismus, den hat ja nicht nur Donald Trump für sich gepachtet. In den USA ist die Demokratie vielleicht sogar noch am lebendigsten. Zumindest wenn wir auf Länder wie Russland oder die Türkei im Vergleich schauen. Aber der globale Rechtsruck ist ja nun nicht von der Hand zu weisen. Und wenn alle großen Trends früher oder später auch in Deutschland ankommen, hätte man das Drama da nicht kommen sehen können, wacher sein können und dann was dagegen hätte tun können, hätte, hätte Fahrradkette? Unsere Kolumnistin nimmt diese Frage sehr ernst.
Medias Res. Die Meinung von Marina Weißband.
Sprache kann entmenschlichen. Diese Erkenntnis sollte nicht neu sein in Deutschland. Während sich alle schockiert umschauen, wie es zum Aufschwung der Rechten in einigen Bundesländern kommen konnte, ziehen wir weder medial noch gesellschaftlich die notwendigen Lehren daraus. Zuallererst tun wir so, als sei das Problem einzig und allein hausgemacht. Verstehen Sie mich nicht falsch. Der Rassismus, der Populismus, das Schlafen diverser Parteien und das Nachplappern menschenverachtender Erzählungen durch Medien und Parteien der Mitte, das ist ganz unseres. Dafür tragen wir Verantwortung. Wir tragen aber auch Verantwortung dafür, jene zu verstehen, die die Demokratie abschaffen wollen. Und das sind eben nicht nur Populisten aus Deutschland. Wir haben es seit so vielen Jahren mit einer internationalen Bewegung zu tun, dass ich immer wieder verwundert bin, wie langsam und still der öffentliche Diskurs das stückchenweise wahrnimmt. Als seien die Erzählungen der Rechten in den USA, in Russland, in der Türkei und in Deutschland nicht exakt dieselben. Als seien die Akteure nicht Jetsetter, die sich bei Konferenzen ständig gegenseitig inspirieren. Als seien die Petersburger Trollfabriken nicht als massive Störkraft in unseren Wahlkämpfen unterwegs. Und als seien Parteien nicht nachweislich aus Russland finanziert. Gegen Demokratie läuft weltweit ein Krieg. Die Demokraten wollen ihn einfach nur nicht wahrhaben. Wir verschließen Augen und Ohren und tun kollektiv so, als würde sich das Problem von allein geben, wenn wir bloß noch ein bisschen mehr gegen Migranten hetzen. Was ich nicht verstehe, ist, warum Medien kaum darüber berichten, wie eigentlich beispielsweise in russischen Medien über Deutschland gesprochen wird. Denn da ist man sehr explizit im Krieg. Zur besten Sendezeit ist es seit vielen Jahren völlig normal, in Talkshows darüber zu fantasieren, welche Städte in Frankreich oder Deutschland man nuklear ausradieren könnte. Ich verlinke ein Beispiel von Solovyov, dem russischen Chefpropagandist. Marseille oder Lyon, die haben da ein Feuerfest. Oder Hamburg, für Garmisch-Partenkirchen lohne sich kein teurer Sprengkopf. Ethnonationalismus ist dort völlig normalisiert und treibt Blüten, wie dass die Duma den Befehl herausgegeben hat, eine genetische Waffe zu entwickeln, die spezifisch gegen Angelsachsen wirkt. Ukrainische Kinder werden täglich entmenschlicht. Die übelsten Gewaltfantasien sind in Zeitung und Fernsehen völlig normal. Warum hören wir hier höchstens mal auf Deutschlandfunk oder Arte davon, sodass der durchschnittliche deutsche Nachrichtenschauer blauäugig sagen kann, wir können Frieden mit Putin machen, er geht auf uns zu, wenn wir auf ihn zugehen? Gibt es keine russischsprachigen Korrespondenten? Oder ist die Entwicklung in Russland einfach zu krass, um glaubwürdig zu erscheinen? Können wir uns so eine Verrohung vielleicht gar nicht vorstellen? Das sollten wir aber, denn wir sind auf dem Weg dorthin. Im Moment passiert ganz viel, was antidemokratische Kräfte super finden. Und je mehr wir uns in Migrations-, Abschiebe- und Messerdebatten verstricken, desto mehr lachen sie vor Freude. Wir können solche Diskurse mitmachen oder über sie berichten, sie als menschenfeindlich entlarven. Sonst findet so eine offene Menschenfeindlichkeit irgendwann in unseren Talkshows statt. Und niemand wird es seltsam finden.
Der Kommentar von Marina Weisband. Nachhörbar auch wie immer im Netz. Auf humorvolle und auch auf recht skurrile Art verbindet die Autorin Jana Volkmann Tierschutz und Kapitalismuskritik in ihrem neuen Roman Der beste Tag seit langem. Gleich liegt ihr Buch auf dem Rezensionstisch beim Büchermarkt um kurz nach 16 Uhr. Swipen Sie zu ihrer Deutschlandfunk-App übrigens für den Podcast zu dieser Sendung unter anderem. Da finden Sie alles nochmal zum Nachhören. Eine Neuausgabe dieser Sendung namens Medias Res dann wie immer auch live im Radio und zwar morgen um 15.35 Uhr. Das war's von uns für heute. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.